Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt geht es uns um die erfolgreichste Schriftstellerin unserer Zeit, nämlich um Joanne K. Rowling, die Autorin der Harry Potter-Reihe. Und sie hat eine heftige Debatte bei Social Media losgetreten. Eine Debatte darüber, wie man mit diversen Geschlechtsidentitäten umgeht, ob man etwa Transmenschen mit biologisch determinierten Begriffen einordnen muss, also Frau und Mann, oder ob man das eben nicht tut. Sie zeigt sich besorgt, das schrieb sie jedenfalls bei Twitter, dass radikale Transaktivisten keine Differenzierung der Geschlechter mehr zulassen würden. Es ging zum Beispiel um eine Bezeichnung wie etwa menstruierende Menschen. Das sei unpassend, denn es handele sich nun mal um Frauen. Catherine Newmark aus unserer Philosophie-Redaktion ist im Studio, schon genannt.
Guten Abend.
Also Rowling sagt ja nirgendwo, dass sie Transmenschen nicht respektiert. Sie besteht eben nur darauf, dass es eine biologische Terminierung einer Person geben kann. Warum fallen die Reaktionen dann dennoch so heftig aus?
Ja, man muss sagen, dass das in England mittlerweile ein sehr umkämpftes und extrem verbittertes Spielfeld ist. Es gibt eben die Transaktivisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was man so die alten weißen Frauen des Feminismus nennen könnte, was die Transaktivisten TERFs nennen, also Trans-Exclusionary Radical Feminist, also trans-ausschließende Feministinnen. Und der Konflikt ist im Wesentlichen eben aufgeheizt dadurch, dass es natürlich auf beiden Seiten einen Überschuss an Energie gibt. Also es gibt auf der Seite der sogenannten TERFs völlig irrationale Ängste, dass jetzt jede Garderobe und jede Toilette voll von Männern sei, die sich ganz frivol einfach heute Abend entscheiden würden, transen zu werden und dann die Frauenräume quasi erobern würden. Und es gibt umgekehrt auf der Seite der Transaktivisten einen sehr, sehr heftigen Kampf in den sozialen Medien, der eben auch sehr beschimpfend und sehr emotional geführt wird und wo man eben das Gefühl hat, die reden überhaupt nicht mehr miteinander. Und J.K. Rowling äußert sich nicht besonders heftig. Also die äußert sich ja nirgends transfeindlich. Die sagt eben so etwas, was man in einem anderen Kontext ganz unverfänglich sagen könnte, nämlich Geschlecht ist biologisch. Da können wir eine lange Debatte drüber führen, ob diese Aussage richtig ist.
Biologisch oder sozial?
Ja, da kann man viel drüber reden. Und ich kann sagen, diese Aussage stimmt in dieser Verkürzung nicht. Aber sie würde jetzt, wenn man sie einfach so im Straßenverkehr sagen würde, nicht mal erst dazu führen, dass man beschimpft wird und als transfeindlich eingestuft wird. Das ist sozusagen eine Eskalationsstufe, die da erreicht wurde, wo jede Äußerung quasi auf die Goldwaage gelegt
Aber
wird.
Aber sieht man daran an diesem Streit auch tatsächlich den uralten Streit um die Frage, was unser Geschlecht terminiert, nämlich das Biologische oder das Soziale?
Ja, es ist auf jeden Fall ein theoretischer Streit, in gewisser Weise tatsächlich, wie Sie richtig sagen, sozial versus biologisch und aber vielleicht auch wirklich zwischen unterschiedlichen Generationen von Feminismus und Gender-Theorie, also dass man eben so ein älterer Feminismus, der wirklich die Frau als Subjekt ins Zentrum stellen wollte, als Frauen sind wir diskriminiert, als Frauen müssen wir uns wehren.
Braucht man ja auch, um überhaupt Frauen bezeichnen zu können, um sie überhaupt als auch Opfer von Benachteiligung bezeichnen zu können. Man ist ja so ein bisschen in einer Ambivalenz, oder? Dass man sie ja auch biologisch erst einmal als Frauen bezeichnen muss, um sie überhaupt in diese soziale Rolle zu bekommen, oder?
Ja, also darum ist ja auch einer dieser Überzeugungen von sozusagen diesen progressiven, genderfluiden Theorien, also wo es sehr stark um so eine Art von Konstruktivismus geht, ist eben, dass man sagt, man muss mit diesen Begriffen gar nicht mehr arbeiten. Also wir haben gewisse körperliche Gegebenheiten. Es gibt Menschen, die haben einen Uterus, es gibt Menschen, die haben einen Penis, es gibt Menschen, die menstruieren, es gibt Menschen, die nicht menstruieren. Und wir wollen das aber gar nicht mehr mit diesen geschlechtlichen Kategorien bezeichnen in gewissen Kontexten, weil wir eben eigentlich die Auflösung dieser geschlechtlichen Kategorien wollen. Und theoretisch kann man das gut vertreten und es gibt gute Gründe. Und Transmenschen haben natürlich auch ein Recht zu sagen, wir sind Frauen. Also es hängt nicht an der Biologie. Also wenn ich als Frau lebe, dann bin ich eine Frau. Aber es ist eben umgekehrt so, dass in einem älteren Feminismus auch so eine gewisse Art von Verdacht besteht, dass Transsexualität, das feministische Projekt, nämlich dass Frauen und Männer in ihren Rollen freier werden, unterminiert. Also das ist so der alte Vorwurf gegen Transsexualität, ist, dass die transsexuellen Frauen werden dann so hyperweiblich und die transsexuellen Männer so hypermännlich. Und wir lösen aber gar nicht das auf, was wir eigentlich auflösen wollen, nämlich dass Menschen, die Männer und Frauen sind, freier leben können. Also dass Jungen rosarote Ballettkleider anziehen können und dass Mädchen Fußball spielen können. Also diese ganze, wir wollen die Geschlechterrollen ändern, nicht die Geschlechter. Also und da gibt es so einen gewissen Theoriekonflikt, der hier jetzt allerdings so im Twitter-Versum dann mit sehr harten Bandagen ausgetragen wird.
Also wenn man jetzt diesen radikalen Feminismus TERF haben sie es, glaube ich, bezeichnet, ne? Trans-Exclusionary Radical Feminist. Wenn man diesen radikalen, klassischen, traditionellen Feminismus, vielleicht kann man ihn so bezeichnen, sich anschaut, wie er sich also offenbar reibt, auch an der Trans-Emanzipation, haben wir da so einen Fall von sich bekämpfenden Identitätsbewegungen, die sich vielleicht beide schwächen am Ende?
Ja, das ist ja immer das Problem, aber das ist wiederum auch so eine Art von problematischer Erscheinung in so sozialen Netzwerken, wo es eigentlich darum geht, auf der richtigen Seite zu sein und der richtigen Meinung zu sein.
Da wird es ja überwiegend ausgetragen. In diesem Fall ist es Twitter ganz stark. Ne?
Also das wird auf Twitter, gibt es einfach so eine Art von Kampfzone. Aber es passiert natürlich auch in anderen Medien. Also dass die reine Lehre so wichtig wird und es nicht mehr um Allianzen geht, möglicherweise, wo man eben auch zum Beispiel jemanden wie J.K. Rowling, die so, würde ich sagen, zu 90% im Prinzip richtig denkt, fühlt und handelt, aber an gewissen Stellen ein Dissens äußert, da wird dann sehr heftig zugeschlagen. Also sozusagen diese Diversität der Meinungen, die aber möglicherweise trotzdem das Gleiche wollen, nämlich eine freiere und inklusivere Welt, die wird nicht mehr gut ertragen, weil es in dieser Verkürzung auch dann so einfach zu einem Schlagabtausch von richtig, falsch, richtig, falsch, richtig, falsch kommt.
Also mit moralischen Kategorien. Und das könnte ein Rückschlag sein, auch für Emanzipationsbewegungen, zum Beispiel die Trans-Emanzipationsbewegung könnte das eher sich negativ auswirken, wenn sozusagen die Fronten so verhärten?
Ich finde es einfach generell immer schade, aber andererseits ist eben vielleicht auch eine der Illusionen, denen wir im Moment auferlegen, wo wir alle immer versuchen, sozusagen möglichst inklusiv und möglichst richtig und möglichst jeden zu berücksichtigen.
Nichts falsch zu machen.
Dass es eben auch emanzipatorische und progressive Bewegungen gibt, die manchmal miteinander in Konflikt geraten. Also man sieht das ja auch bei anderen. Also die Vorstellung, dass es möglich sei, in jeder Frage immer auf der richtigen Seite zu sein. Also es gibt so viele Themen, die Schwulenbewegung, die Frauenbewegung, Antisemitismus, Rassismus. Es gibt ganz viele Momente, wo die auch historisch, wenn man sich das genauer anschaut, immer wieder mal über Kreuz liegen. Und es ist tatsächlich jetzt einfach so, dass wir momentan mit dieser jüngeren genderqueeren Bewegung, da kommt sehr viel Kritik an älteren feministischen oder schwulen Bewegungen auch auf. Und die Kritik ist theoretisch richtig, aber sie ist, also, oder richtig, ich kann sie sehr gut nachvollziehen. Sie hat theoretisch sozusagen
sie ist plausibel.
Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich es so gut finde, jedem den Kopf abzuschlagen, der irgendwie noch in einer anderen Bubble steckt und in einer anderen Zeit sozialisiert wurde. Weil damit, glaube ich, schwächt man schon die Möglichkeit von Allianzen.
Also Theorie und Praxis scheinen sich da ein bisschen in die Quere zu kommen, ne?
Ja, und dann, wenn Theorie eben dann auch noch aus so Twitter verkürzt wird, weil die Diskussion ist doch interessant zu führen. Die Diskussion ist interessant zu führen, was wollen wir? Wollen wir eigentlich wirklich alle Geschlechter abschaffen? Wollen wir die Körperlichkeit nicht, überhaupt nicht mehr zur Grundlage machen? Man kann das wahnsinnig differenziert diskutieren. Es gibt ganze Bücher, die das mit in allen Verästelungen aufdröseln, was es noch bedeutet, schwanger werden zu können zum Beispiel. Das ist eine anthropologische Tatsache, die manche Menschen betrifft und andere nicht. Da kann man wirklich viel und intensiv drüber diskutieren, aber ich glaube eben, dass die Gehässigkeit und sozusagen moralische Empörungsspirale, mit der das in gewissen Medien geschieht, wenig produktiv ist. Und das war ja auch der Grund, warum jetzt J.K. Rowling irgendwie diesen langen Text veröffentlicht hat, wo sie auch, muss ich sagen, meiner Meinung nach ein paar Fettnäpfchen trifft, aber insgesamt versucht zu werben für ihre Haltung, dass sie es eben nicht schön finden, wenn Frauen als People with Vulvas also, oder Menstruators bezeichnet werden, weil klar, das ist der neutralere Begriff.
Also Menschen, die menstruieren.
Das ist dann ein Begriff, der quasi jetzt nicht Leute ausschließt oder beziehungsweise das sind dann eben nicht Frauen.
Sehr technisch eigentlich, ein sehr technisch-biologistischer Begriff.
Das ist zumindest
ein Begriff,
der eben zum Beispiel Transmänner nicht ausschließt, die eben auch menstruieren und so weiter. Also dann kann man eine andere Kategorie erschaffen. Das Problem ist aber, dass jemand wie J.K. Rowling sagt, das finde ich irgendwie entwürdigend. Aus meiner Lebenserfahrung heraus klingt das so wie eine Beschimpfung, weil ich schon so oft als Schlampe beschimpft wurde. Also, und
sie hat ja selber auch darüber geschrieben, dass sie Opfer von häuslicher Gewalt war, von sexuellen Übergriffen. Ne?
Und das ist doch das Interessante. Also, dass es da so eine Art von unterschiedlicher Wahrnehmung gibt, was mich verletzt. Und ich meine, die Währung, mit der wir alle unterwegs sind heutzutage, ist das verletzend für mich und für andere. Und ich fürchte fast, dass es so ist in der Welt, dass wir gar nicht wirklich durch die Welt durchkommen, ohne andere zu verletzen und ohne selbst verletzt zu werden.
Aber welche Rolle spielt da die Sprache? Vielleicht eine abschließende Frage. Ich meine, wir reden ja hier über eine Schriftstellerin, die erfolgreichste Schriftstellerin unserer Zeit, Joanne K. Rowling, die sicherlich auch ganz bewusst auch mit Sprache umgeht. Und da auch eben in diesem Tweet hat sie ja auch geschrieben, sagen, hat sie auch ein bisschen spielerisch umgegangen mit dem Wort Woman. Das hat sie dann so ein bisschen verballhornt, sage ich mal, in verschiedenen andere Begrifflichkeiten, da sieht er auch sehr provokativ durchaus oder spielerisch, je nachdem, wie man sieht, aufgetreten. Wie wichtig sind sprachliche Codes? Und ist das manchmal auch einfach ein Kampf um Codes, um sprachliche Codes, und verdeckt das vielleicht tatsächlich den Kern des Problems?
Mir scheint es manchmal so zu sein, also dass, wenn man jetzt die letzte avancierteste Sprachstufe noch nicht mitgekriegt hat, weil man jetzt die letzten paar Monate irgendwo anders war oder weil man auch ein
Twitter bisschen, nicht gelesen hat.
Oder weil man ein bisschen bockig ist und sagt, ich wurde irgendwie jetzt nicht in den 2010ern sozialisiert, ich muss mir das nicht mehr aneignen, dann wird man natürlich gleich verdächtig, sozusagen üblen Geistes zu sein. Und ich glaube, da wäre, also so sehr es wichtig ist, auf diese sprachlichen Veränderungen die auch sozusagen einzugehen und die auch wertzuschätzen, weil die schon auch einen Sinn haben. Also es gibt dazu einfach genügend Studien, die das belegen, dass sprachliche Veränderung auch eine mentale Veränderung mit sich bringt, also dass wir anders denken, wenn wir andere sprachliche Ausdrücke haben. Damit haben wir überhaupt kein Problem gelöst, aber es ist zumindest ein kleiner Schritt oder ein kleines Teil in diesem Gesamtpuzzle, wenn wir irgendwie gewisse Dinge durchsetzen wollen. Aber trotzdem, glaube ich, ist es immer schwierig, wenn man diejenigen, die da noch nicht ganz mitgekommen sind oder die aus irgendeinem Grund andere sprachliche Bezeichnungen verwenden, quasi total aus der Gruppe der Wohlgesinnten ausschließt, weil ja, es entgehen einem da dann doch vielleicht auch mögliche Partner. Es wird eben dann eine Art von Infighting auch innerhalb von unterschiedlichen Stufen von progressiven oder feministischen oder gendertheoretischen Bewegungen. Und das muss ja nicht sein.
Sagt Catherine Newmark aus unserer Philosophie-Redaktion über die aktuelle Debatte, die unter anderem von Joanne K. Rowling ausgegangen ist, wo sie kritisiert den sprachlichen Umgang mit Transgender-Personen und die Frage nach biologischen und sozialen Identitäten, Geschlechtsidentitäten. Vielen Dank.
Dankeschön.